Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
Eine neue Folge, was mich bewegt. Nach einer kleinen Sommerpause, nach verdienten Urlauben. Ich hoffe natürlich auch auf der Seite unserer Zuhörerschaft ist schon der ein oder andere ausgeruht. Auch wenn natürlich die Ferienzeit im Süden Deutschlands, wo wir wahrscheinlich auch viele Hörer haben, ja gerade erst beginnt. Dann wünschen wir einen schönen Urlaub. Aber wir sind jetzt schon fertig damit. Und Yannick, wir haben heute eine besondere Folge. Als wäre es geplant, ist es nämlich gar nicht. Aber manchmal fallen die Würfel wie es dann gut passt. Wir haben heute ein kleines Jubiläum, eine kleine Jubiläumsfolge. Die 50. Folge, was mich bewegt.
So sieht's aus. Hey Pascal, erstmal schön, dich wieder zu hören nach dieser kleinen Pause, die wir jetzt hatten. Als ob wir es vor einem Jahr geplant hätten. Passend nach unserer kleinen Sommerpause, die ja wirklich kurz war jetzt, ist unsere Jubiläumsfolge, 50. Folge. Ich weiß, wir haben schon mal irgendwann ein kleines Jubiläum gefeiert, als wir, glaube ich, die 10. Folge gemacht haben. Da hatten wir es noch so ein bisschen, vielleicht eher noch so mit kleinen Augenzwinkern, weil 10 Podcast-Folgen, was ist das heutzutage schon? Wer hat nicht 10 Folgen schon Podcast gemacht?
Jeder hat 10 Folgen Podcast.
Also irgendwer hat schon immer irgendwo mal so 10 Folgen gemacht. Nein, also wir freuen uns, dass wir jetzt schon unsere 50. Folge, was mich bewegt, hier feiern können so ein bisschen. Dieses Format ist ja wirklich über ein Jahr alt, schon deutlich über ein Jahr alt, und wir haben schon über viele, viele spannende Themen diskutiert, die die Branche bewegen. Wir haben mit super spannenden Persönlichkeiten aus unserer Branche gesprochen. Da wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten natürlich noch ein oder andere weitere Interviewfolge geben, aber natürlich auch unser regelmäßiges Format, in dem wir so ein bisschen über die Themen der Automobil-, der IT-Branche sprechen und diskutieren. Also die letzten 50 haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, die nächsten 50 und darüber hinaus werden es auch tun.
Ja, da bin ich mir relativ sicher. Es ist ja auch immer noch so, und das freut uns natürlich auch, dass sich im Prinzip von Folge zu Folge auch die Zuhörerschaft vergrößert. Das ist natürlich super. Und wir haben uns jetzt gedacht, Yannick, dass wir uns mal die 50. Folge zum Anlass nehmen, auf ein paar Themen der letzten Wochen und Monate ein wenig zurückzuschauen. Aber nicht einfach eine schnöde irgendwie Best-of-Folge zu machen, wo wir einfach in der Mangelung an Themen in der Sommerpause nochmal auf irgendwie 3-4 Themen schauen und sagen, Mensch, war das damals schön, als wir drüber gesprochen haben. Sondern, Yannick, wir haben uns überlegt, dass wir uns ein paar Themen anschauen und natürlich aber auch dann nach Updates schauen. Also wir werden gleich heute 4 Themen besprechen, die auch so ein bisschen sehr populäre oder auch erfolgreiche Folgen von uns waren in den letzten Wochen und Monaten, und werden dann natürlich aber mal drauf schauen, was sich denn in diesem Bereich oder bei diesem Thema oder bei dieser News, über die wir gesprochen haben, in der Zwischenzeit getan hat. Und Yannick, vielleicht machst du doch einfach mal den Anfang.
Das kann ich gerne machen. Wie gesagt, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, ein paar Folgen rausgesucht, die besonders erfolgreich waren, die Sie, liebe ZuhörerInnen, natürlich auch am meisten bewegt haben. Und eine davon war die Folge aus Mitte Juni, vom 11. Juni, mit dem Namen "Der Druck steigt, die Luft wird dünner, wie geht es den Autozulieferern?" Also wir haben ja viel auch bei Was mich bewegt schon über die Rolle der Zulieferer in verschiedenen Bereichen gesprochen, auch über die Situation der Zulieferer, und das haben wir vor allem in dieser Folge gemacht, ein bisschen anlässlich unserer Veröffentlichung unseres Top 100 Automobilzulieferer-Rankings von Automobilproduktion, die natürlich ein absolutes, ganz klares Barometer ist, wie es momentan der Zuliefererbranche geht. Darin schauen wir ja ganz klar um die Umsatzzahlen und auf die Veränderungen im Jahresvergleich. Ja, und damals haben wir so ein bisschen die Diagnose getroffen, dass sich doch einige Zulieferer ganz gut auch durch die Krisen manövriert haben, aber viele auch der größeren Zulieferer, und da auf die kommen wir gleich natürlich noch, müssen sich natürlich aktuell fragen, ob sie auch mit dem mutigen Schritt in Richtung neue Technologien, wie zum Beispiel natürlich auch Elektromobilität, aber auch das Thema Software-Defined Vehicle, da wirklich auch auf das richtige Gefährt gesetzt haben und vielleicht auch in die richtige Spur gelaufen sind, also auch an den richtigen Stellen auf diese Pferde gesetzt haben. Das haben wir uns ein bisschen diskutiert an verschiedenen Beispielen. Auch zu der Zeit natürlich geisterten schon so ein bisschen die Schreckgespenster wie Stellenabbau, große Stellenabbaupläne, Übernahmen zum Beispiel auch von Firmen aus China. Dazu hatten wir ja auch ein paar Meldungen in der Zeit. Mhm. Oder geht natürlich auch am Ende des Tages um das Thema Insolvenzen, Firmeninsolvenzen. Das ist natürlich sozusagen der finale Schreckensschritt, den natürlich keiner gehen will und auf den wir auch natürlich überhaupt nicht hoffen. Und da hat sich natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten, seitdem wir darüber gesprochen haben, einiges getan. Es gab große Meldungen. Zum Beispiel vor einiger Zeit hat ZF, also es war glaube ich sogar vorletzte Woche, hat ZF einen massiven Stellenabbau angekündigt in den kommenden 4 Jahren.
Massiver Stellenbau wäre schön.
Stellenbau wäre schön, ja. Nee, das Gegenteil ist der Fall oder wird der Fall sein. In den nächsten 4 Jahren könnten bis zu 14.000 Jobs beim süddeutschen Zulieferer zu wegfallen. Gründe liegen natürlich in dem, was wir auch schon viel besprochen haben, den zögerlichen E-Hochlauf. Und ZF ist ja natürlich auch einer der Zulieferer, die sich ganz klar auf dieses Pferd gesetzt haben. Es ging auch um Managementfehler, die da im Raum stehen, das natürlich doch dazukommt, was natürlich hochproblematisch ist. Der Betriebsrat läuft da jetzt aktuell Sturm gegen diese Pläne. Das ist natürlich für einen Traditionszulieferer wie ZF eine absolut keine gute Nachricht und deutet auch auf keine gute Zukunft, keine rosige Zukunft hin. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Und eine weitere Breaking News, die in der letzten Woche auch die Branche aufgerüttelt hat, ist eben auch von einem weiteren deutschen Zulieferer, einem großen deutschen Zulieferer, nämlich Continental. Der Zulieferer will nämlich sein sehr schwächelndes Automotive-Geschäft, seine Automotive-Sparte abspalten und an die Börse bringen, also ähnlich wie es Conti auch schon mit der Antriebssparte gemacht hat, die sie jetzt im Spin-off Vitesco ausgelagert haben, soll das ähnlich jetzt auch passieren mit der Automotive-Sparte, in dem ja ganz wichtige Teile des Zukunftsgeschäfts von Conti natürlich auch stecken. Sensorik, autonomes Fahren, High-Performance-Computing, Software, E-Bremssysteme, also alles, was natürlich auch auf die neuen Fahrzeugthemen hindeutet, auf Elektromobilität, auf autonomes Fahren. Das soll jetzt auch in einem Spin-off, wie es eben schon auch bei Vitesco passiert ist, das übrigens jetzt ja demnächst auch von Schaeffler einverleibt wird. Also da geben sich wieder neue Konstellationen in der Branche.
Kann natürlich ein bisschen dann so ein Zukunfts-, so ein Fingerzeig auch sein, wie sowas dann gehen kann. Ne? Du hast das Carve-Out, du hast das Spin-Off, was dann auf eigenen Beinen steht und dann kann sich natürlich auch für sowas dann nochmal ein anderer Käufer interessieren. Ne?
Ja, genau. Also das wird interessant sein, wie das jetzt weitergeht. Continental-Chef Nikolai Setzer hat gesagt, dass eben regional stark schwankende Entwicklung der Märkte sowie das softwaregetriebene Technologietransformation künftig mehr Flexibilität und weitreichenden Unternehmens- und Handlungsspielraum erfordern. Das klingt natürlich immer so ein bisschen klingt nach einem sinnvollen Grund dafür, aber dahinter stecken natürlich auch eben das schwächelnde Geschäft, die geringen Absatzmengen, es stehen Preisverhandlungen mit Kunden aus, es gibt verzögerte Produktanläufe, all das sind die natürlich Gründe, die da im Hintergrund stehen. Da wird es natürlich jetzt spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt, was das auch für die Beschäftigten bedeutet bei Continental. Und auch vor allem bei der Automotive-Sparte. Es gibt dann ja bei Continental nur noch das Reifengeschäft und das Industriebusiness von ContiTech, das natürlich auch für große Umsatz steht. Aber hier wird es einen ganz neuen Player geben, der eben auch in die Börse gehen soll. Und da ist natürlich die Frage, wie geht es da jetzt weiter und was bedeutet das in der Konsequenz eben auch für die Beschäftigten? Also zwei große Meldungen, die da in den letzten Wochen und Monaten in diesem Kontext noch hinzugekommen sind.
Ja, wie du schon sagst, das ist natürlich ganz interessant, dass aus einem dann ehemals wirklich, wirklich großen Automobilzulieferer, natürlich immer noch mit Automobilgeschäft, wenn man jetzt dann mal du hast ja gerade schon gesagt, was ist dann eigentlich bei Continental noch übrig? Und natürlich mit einem großen Reifengeschäft, gar keine Frage, ContiTech trägt natürlich seinen Teil dazu bei, aber ist ja schon interessant. Ja? Da wird jetzt ein ganz neuer Automobilzulieferer entstehen, mit reinem Automobilfokus auch und wird natürlich dann beim großen Hannoveraner Konzern Continental dann ja schon auch deutlich weniger übrig lassen. Ja? So. Wobei man jetzt auf Standort betrachtet natürlich sagen muss, der Großteil des Automotive-Geschäfts liegt ja auch nicht in Hannover. Also für uns hier in unserer niedersächsischen Landeshauptstadt wird sich wahrscheinlich wahrscheinlich nicht groß ändern.
Reifen und ContiTech, also der Industriesparte, ist hier in Hannover angesiedelt. Aber es ist natürlich eben auch die Frage, was bedeutet das auch für die Führungsriege von Conti? Jetzt wird natürlich gemunkelt, besiegelt es damit auch das Aus von Conti-Chef Nikolai Setzer? Wird natürlich gerade so ein bisschen diskutiert und gemunkelt, dass das natürlich auch bedeutet, weil man das natürlich jetzt auch nicht mehr groß positiv verkaufen kann, obwohl er die Branche oder die Sparte gut aufgestellt sieht. Aber das könnte natürlich schon bedeuten, dass seine Tage als Chef eines der wichtigsten Unternehmen in Deutschland natürlich auch gezählt sind. Das wird interessant sein zu sehen. Aber Pascal, wir wollen uns jetzt nicht zu lange an einer Meldung oder an einem Thema aufhalten. Wir haben ja noch ein paar vorbereitet. Pascal, sag doch mal, was war denn eine weitere spannende Folge für unsere ZuhörerInnen und worüber lohnt es sich nochmal zu diskutieren?
Ja, wenn man tatsächlich auch von der ein oder anderen Interviewfolge absieht, dann war tatsächlich diese Folge die erfolgreichste bislang, ja, was die Hörerschaft angeht, und das waren Volkswagen und Rivian gründen ein gemeinsames Software Joint Venture. Ja, das war natürlich gut einem Monat, Ende Juni war das die große News, vielleicht irgendwie so im Softwarebereich, wahrscheinlich die größte News des Jahres bisher, dass Volkswagen bis zu 5 Milliarden Dollar investiert in den US-E-Autobauer Rivian. Gemeinsam, nur mal kurz zum Recap, gemeinsam sollen Architekturen für Software-Defined Vehicle entwickelt werden. Da sollen vor allem dann die zukünftigen Elektrofahrzeuge beider Unternehmen von profitieren können. Und es ist irgendwo halt ein ganz klares Win-Win. Zumindest wird es natürlich auch so verkauft. Volkswagen bekommt Technologie, die sie jetzt gerade dringend braucht, auf dem Weg, das Software-Defined Vehicle auch irgendwo zu beherrschen und zu verstehen. Und Rivian ganz einfach bekommt Geld. Ja? Und natürlich ist es so, dass man jetzt auch gerade so im Nachgang dieser Meldung, wenn man ja mal die letzten 4-5 Wochen jetzt mal Revue passieren lässt, gibt es natürlich gewisse Skepsis auch. Ja? Zum Beispiel sagt Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover, der stellt sich so ein bisschen offen die Frage, naja, sollte ein Konzern mit fast 700.000 Mitarbeitern nicht eigentlich in der Lage sein, sowas auch selbst entwickeln zu können, anstatt immer wieder Kooperationen einzugehen? Oliver Blume selbst hat zum Beispiel in einem Interview dann aber ganz, ganz deutlich gesagt, wir können nicht immer alles selber machen und wir sollten auch nicht diese Mentalität haben, immer alles selbst und am besten machen zu können, sondern natürlich auch sich in Bereichen, in denen man vielleicht nicht so gut aufgestellt ist, dann irgendwo auch einfach den schnellen Wissens- und Technologietransfer suchen, so wie es mit Rivian oder auch mit Xiaopeng.
Da könnte man natürlich jetzt Herrn Schwope sozusagen entgegnen. Das ist ja genau das, was Volkswagen ja im Prinzip vor ein paar Jahren versucht hat und mit Cariad als eigene Software-Tochter natürlich auch. Das war sozusagen eines der Zentralprojekte, auch damals vom Vorgänger von Olli Blume, Herbert Diess, natürlich mit Cariad genau das hinzubekommen. Ein Unternehmen wie Volkswagen hatte den Anspruch, oder hat eigentlich auch immer noch den Anspruch, sage ich mal, die softwaregetriebene Wertschöpfung in den eigenen Händen zu halten und da die zentralen Lösungen auch selber zu entwickeln und die Plattform selber zu entwickeln. Nur das ist ja in vielen Teilen auch sehr stark auch gescheitert, krachend gescheitert, möchte man fast behaupten, wenn man auf die Anläufe von vielen Fahrzeugen schaut und so weiter. Ja. Also das könnte man ihm jetzt an der Stelle sagen, ja, das wurde versucht, aber es hat nicht so ganz funktioniert.
Genau, das stimmt, da komme ich auch gleich noch. Ich komme natürlich gleich auch noch auf Cariad, weil das ist ja so ein bisschen die Frage, die sich dann, die dann im Prinzip eigentlich die Folgefrage ist, die sich zu all dem stellt. Kurz nochmal einen Blick darauf, aber was jetzt dann so in der Zeit nach dieser News auch noch so ein bisschen an Informationen vielleicht rauskam. Zu viel ist es noch nicht, aber man hat zum Beispiel auch direkt kurz nach der Meldung, hatte das Handelsblatt zum Beispiel aus Insiderkreisen erfahren, dass sich die Zusammenarbeit auch zum Beispiel auf das Thema Produktion ausweiten könnte. Da ist es so, dass man wohl munkelt, dass Rivian-Fahrzeuge zum Beispiel auch im Scout-Werk in South Carolina gebaut werden könnten. Da ist allerdings so, dass man auch, wir haben da natürlich auch nachgefragt bei Volkswagen, da hat man uns gegenüber ja nicht dementiert, aber gesagt, dass man sich an Spekulationen nicht beteiligt. Ja, der klassische Satz, wenn man da natürlich nachfragt und man wolle jetzt einfach erstmal ganz in Ruhe die nächsten Schritte des Joint Ventures gehen. Rivian selbst hat gegenüber Reuters aber gesagt, nein, es gibt keine Pläne zur gemeinsamen Produktion. Spannender Gedanke wäre es natürlich trotzdem und ich sag mal, ausgeschlossen wahrscheinlich für zukünftige Entwicklung, wenn sich die Partnerschaft als befruchtend herausstellen sollte und die Kulturen zueinander passen. Über all das, Yannick, haben wir ja auch diskutiert in unserer Folge dazu, zu dieser Schicksalsgemeinschaft Volkswagen Rivian, die wie gesagt für beide Seiten schon eher ein Win-Win ist, aber es muss natürlich auch zueinander passen, es muss kulturell zueinander passen und dann ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass da in Zukunft so eine Partnerschaft vielleicht noch weitere Kreise zieht. Es wird ja auch immer mal überlegt, naja, macht dann nicht vielleicht sogar eine Übernahme von Rivian durch Volkswagen Sinn? Man kann natürlich auch, wenn man die entsprechende Marktkapitalisierung hat, dann kann man natürlich so einen Player auch schlucken, um sich entsprechendes Wissen und Know-how einzuverleiben. Aber jetzt sind wir erstmal beim Joint Venture, bei der Kooperation, um gemeinsam das Software-Defined Vehicle zu forcieren und da natürlich auch entsprechende Software-Architekturen zu entwickeln. Aber was heißt denn das jetzt für Cariad? Und das ist natürlich eine spannende Frage. Das Media-Clipping, um das mal so ein bisschen mitzunehmen, ist sich da eigentlich komplett einig. Ich zitiere nur mal kurz ein paar Headlines. Mit dem Rivian-Deal ist die ursprüngliche Idee für Cariad tot, schreibt das Handelsblatt. Eine Chronik des Scheiterns nennt es die Automobilindustrie und Cariads Scheitern zeigt deutsche Schwächen, schreibt die FAZ. Also ich sag mal, die Bewertung jetzt so aus der Medienbranche oder auch irgendwo aus der Allgemeinheit, aus der Öffentlichkeit, die ist da ganz deutlich. Interessanterweise ist, und ich habe da mal so ein bisschen mal den LinkedIn-Kanal auch von Peter Bosch, einem Cariad-CEO, so ein bisschen durchforstet, der das natürlich auch all diese Kooperationen und Rivian und so weiter sehr, sehr positiv bewertet, selbst da auch irgendwie im Silicon Valley war und da natürlich auch irgendwie versucht, sich da natürlich auch so zu positionieren, dass das einfach natürlich auch dem ganzen Konzern inklusive Cariad zugutekommt und ist da sehr bemüht, Cariad natürlich da nicht irgendwo aus der Verlosung irgendwie rauszunehmen, sondern natürlich auch weiterhin als wichtigen Player in diesem Bereich irgendwie zu positionieren. Was man so ein bisschen sieht ist, und das ist ja auch das, was man vielleicht auch das ein oder andere Mal auch schon mal so links und rechts gehört hat, ist, dass Cariad sehr aktiv ist in der Open Source Community. Peter Bosch hat jetzt auch gerade noch mal erst vor einigen Tagen bei LinkedIn gepostet, dass Cariad dem Sapphire Project beitreten wird von der Linux Foundation, eine Open Source Initiative, und hat auch erst ein Open Source Manifesto irgendwie veröffentlicht. Also dass Cariad sich wohl offensichtlich sehr stark in dieser Open Source Community präsentieren wird, aber, und ich glaube, das ist das, was du gerade schon gesagt hast, jetzt auf das Zitat von dem Frank Schwope, und auch genau das Gleiche wie das, was das Handelsblatt in der Headline schreibt: die ursprüngliche Idee für Cariad, die ist tot. Ja, das, ja, was Cariad mal sein sollte, die Software-Schmiede, die Volkswagen in das Zeitalter des Software-Defined Vehicles überführt, diese Idee für Cariad ist gescheitert. So, und da muss man jetzt natürlich irgendwo auch Cariad, muss da jetzt ihren Part natürlich finden. Jetzt heißt natürlich, Cariad wird die Aufgabe haben, da natürlich weiterhin die Fäden in der Hand zu haben und vielleicht auch irgendwo das Ganze ein bisschen zu organisieren und zu orchestrieren und irgendwie zu gucken, von wo und von welchen Partnern kommt jetzt was und so weiter.
Da ist natürlich die Frage, hatte Cariad überhaupt schon mal so in der Form die Fäden in der Hand, weil du sagst, er muss weiter die Fäden in der Hand halten, ist natürlich die Frage, hatte Cariad überhaupt schon mal die Fäden von allen Marken, von über alle Marken hinweg in der Hand, oder war es immer ein etwas fragmentiertes, segmentiertes Vorgehen? Ich meine, die Organisation ist ja auch mittlerweile auf viele tausende Mitarbeiter angewachsen bei Cariad. Das ist ja nicht nur so, das ist ja kein kleines Schnellboot mit irgendwie 50 Mitarbeitern, die versucht haben, irgendwas auf die Beine zu stellen, sondern das ist ja wirklich schon auch für Volkswagen-Verhältnisse natürlich jetzt schon eine große Organisation mit vielen, vielen tausend Mitarbeitern. Und da stellt sich trotzdem jetzt ganz klar die Existenzfrage, Für mich ist es auch eine ganz klare Entmachtung von Carriot und ich würde mich, also, es würde mich nicht wundern, wenn auch Carriot vielleicht in Zukunft da auch noch eine geringere Rolle spielt, als es hier momentan tut. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auch vielleicht noch ein bisschen weniger von Carriot in Zukunft hören werden. Das ist eine Frage, die jetzt natürlich irgendwie auch entscheidend ist, auch in der Zusammenarbeit natürlich mit Rivian, inwiefern dass sie sozusagen eine Transmissionsriemenrolle einnehmen können. Das ist ja, steht ja absolut in den Sternen. Da wird sicherlich noch einige News in Zukunft geben.
Das denke ich auch. Janik, wir haben aber noch zwei kleine Themen vorbereitet. Genau. Noch sozusagen Rückblick gepaart mit Update sozusagen. Was hast du dir denn noch angeschaut?
Richtig, wir haben es jetzt ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Volkswagen rüstet sich mit Rivian jetzt so auch für den, sag ich mal, Kampf der Welten, wie es immer so schön heißt, und auch dem Kampf der Märkte, kann man ein bisschen sagen, weil natürlich aus China viele Autohersteller kommen, die das Thema Software natürlich von der Pike auf gelernt haben, wenn man das mal so sagen kann, und dadurch natürlich auch Fahrzeuge auf die Beine gestellt haben, die, sag ich mal, die Software definierte Wertschöpfung schon von Anfang an in sich tragen. Und das passt, wie gesagt, auch ganz gut zu einer der Folgen, die uns auch sehr stark umtrieben hat und auch Sie, liebe Zuhörerin, natürlich sehr interessiert hat. Und zwar, da ging es dann nochmal um die chinesische Autoindustrie, die Übermacht aus Fernost, vielleicht mit Fragezeichen. Damals anlässlich der Peking Auto Show haben wir so ein bisschen über die verschiedenen OEMs gesprochen, unter anderem mit unserem Redaktionskollegen Timo Gilgen, der bei Dongfeng unterwegs war und dort ein bisschen berichtet hat, wie die das Auto angehen und welche Autos da auf den Markt kommen, auch nach Europa, nach Deutschland, und aber auch festgestellt haben, dass gerade die chinesischen OEMs enorme Geschwindigkeitsvorteile auch gegenüber zum Beispiel deutschen OEMs haben, dass sie in Sachen Design und Qualität den Rückstand aufgeholt haben und natürlich auch beim Thema Elektromobilität und digitalem Nutzererlebnis nicht den Rückstand aufgeholt haben, sondern deutlich voranlaufen. Und das passt auch eigentlich ganz gut zu den weiteren Entwicklungen, die sich danach ergeben haben. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die Thematik mit den Strafzöllen, die im Juli dann von der EU verhängt wurden auf importierte Elektroautos aus China. Das Thema ist ein weites Feld, das wollen wir jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht aufmachen, aber das ist natürlich eins der Themen, die gerade im Sommer jetzt die Autoindustrie umtrieben hat, wie man mit diesem Thema umgeht. Was bedeutet das jetzt auch für die deutschen Hersteller in China? Was gibt es für, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Rachemaßnahmen der chinesischen Regierung, was kommt da auf uns zu? Das ist ja auch noch nicht ganz klar, was da jetzt noch kommt. Da wurde ja auch von politischer Seite stark interveniert und darauf eingewirkt, dass da sozusagen die Wogen sich glätten. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Aber was ich noch mal rausgesucht habe in diesem Kontext ist auch, wie sich so ein bisschen der Markt momentan auch entwickelt. Und da muss man eben ganz klar feststellen, während wir hier in Europa und in Deutschland speziell so ein bisschen darüber klagen, oder was ein bisschen, also sehr stark darüber klagen, dass der Elektrohochlauf ins Stottern geraten ist und die Auswirkungen natürlich wieder auf die Zulieferer, was wir eben besprochen haben. Das Bild sieht in China doch deutlich anders aus. Also wir haben da, es gibt da eine aktuelle Analyse von PwC, die zum Beispiel, also die auf das zweite Quartal geschaut hat, wie sich der Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben entwickelt hat. Und zum Beispiel in China ist der Absatz von Plug-in-Hybriden im zweiten Quartal um 61% gestiegen. 1 Million PHEVs, wie es auf Englisch heißt, wurden verkauft. Also 3-mal so viel wie in allen Märkten zusammen. Die rein batterieelektrischen Stromer verzeichnen ein dickes Plus von 13%. In Deutschland dagegen ist im zweiten Quartal der Absatz von Stromern um 18% abgesackt. Also das ist schon, da gehen zwei Welten, sage ich mal, gerade so ein bisschen auseinander, während wir hier, wie gesagt, so ein bisschen darüber diskutieren, wie können wir es denn schaffen, dass die Leute ein größeres Interesse an Elektroautos haben und dass irgendwie da keine richtige Antwort drauf finden, ist in China so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Dazu kommt eben auch, und das ist auch wieder wichtig für die heimischen OEMs, dass die chinesischen Autobauer wie zum Beispiel BYD oder SAIC immer stärker auch den Heimatmarkt, also China selbst, auch dominieren, auf denen natürlich auch die deutschen OEMs sehr stark unterwegs waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten, würde man ja fast schon sagen. 65% der im Juni 2024 in China neu zugelassenen Autos stammte zum Beispiel von heimischen Herstellern. Da lag der Anteil im Jahr 2020 noch bei 40%. Stark gestiegen ist auch die Nachfrage eben nach Elektroautos und Plug-in-Hybriden, die zusammen im zweiten Quartal auf einen Marktanteil von 44% kamen. Und dagegen muss man fast schon davon sprechen, dass die deutschen OEMs nicht wirklich davon profitieren und schon teilweise marginalisiert werden. Denn ihr Marktanteil an Stromern in China verharrt momentan bei 6%. Und weltweit ging der sogar leicht nochmal zurück von 16% auf 15%. Also da ist wieder eine Entwicklung, wo es dann auch wieder zu der Thematik, die wir da im Mai besprochen haben, passt. Diese Übermacht wird immer größer und die Entwicklungen gehen da immer stärker auseinander. Und da wird es natürlich jetzt auch spannend zu sein, wie entwickelt sich das weiter. Man muss natürlich dazu sagen, ist immer die Frage, wie gut können die chinesischen OEMs auch jenseits des Heimatmarkts von diesem Boom profitieren? Wie können sie in Europa, in Deutschland ankommen? Hier steigen auch die Zulassungszahlen, aber natürlich nicht im selben Maße, wie es im Heimatmarkt passiert. Und natürlich hier kommt natürlich auch noch die Strafzollthematik dazu, wie sich das jetzt entwickelt. Also ob das natürlich auch einen großen Einfluss jetzt auf den Absatz hier in Deutschland und in Europa hat, das wird ja sehr wahrscheinlich der Fall sein. Von daher ist da viel in Bewegung und die deutschen Hersteller oder überhaupt die westlichen Hersteller müssen schon sich die Frage stellen, ja, wie können wir von diesem Boom, der da in China passiert, wirklich profitieren? Also das wird eine Frage sein, die wir uns sicherlich auch an dieser Stelle noch häufiger stellen werden.
Ja, wie du schon gesagt hast, offensichtlich wird man immer weniger davon profitieren. Ja, weil was du ja gerade auch schon irgendwie schön aufgezeigt hast, ist, das ist ja im Prinzip ein Kampf an zwei Fronten, weil du hast ja nicht nur Konkurrenz jetzt auch hier auf unseren Heimatmärkten mit immer stärkeren Einstieg und Markteinstieg von chinesischen Herstellern. Wir haben es in unserer Folge damals ja auch besprochen. MG gehört inzwischen zum Straßenbild. BYD steigt natürlich auch immer stärker ein und wird natürlich auch mit bezahlbareren Modellen, wenn man jetzt mal an den Atto oder den Dolphin oder so denkt, das sind natürlich dann auch genau das, was wir ja auch immer wieder diskutiert haben, die natürlich zu anderen Preisen auch irgendwo dann hier aufschlagen. Das heißt, du hast hier im Prinzip einfach eine Elektrokonkurrenz, wo du sagst, finde ich bei deutschen Herstellern noch nicht, also gehe ich auf asiatische oder vor allem dann auch chinesische Hersteller. Dadurch hast du hier eine größere Konkurrenz auf diesen Märkten. Und wenn du gleichzeitig natürlich aber vor allem auf dem chinesischen Heimatmarkt eine größere Konkurrenz hast, immer noch der wichtigste Absatzmarkt für westliche Automobilhersteller, ja, und da hast du inzwischen eine neue Konkurrenz, weil da auch nicht einfach nur die chinesischen Hersteller jetzt auch nachziehen und besser werden, sondern da ganz sicherlich natürlich auch, brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, der politische Wunsch auch entsteht, chinesische Hersteller zu pushen und entsprechend auch irgendwie höher zu priorisieren. Wir haben uns ja auch da nochmal an dieser Stelle gerne nochmal der Hinweis auf unsere Interviewfolge mit Daniel Kirchert, großer China-Experte, der ja auch nochmal so ein bisschen, und das fand ich super spannend, so ein bisschen ja diese Joint-Venture-Strategie und diese grundsätzlich die chinesische Autostrategie ja so ein bisschen nochmal hat Revue passieren lassen und dass natürlich auch diese Joint-Venture-Strategie lange Zeit nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das vorstellt und jetzt eben wirklich mit voller Kraft auch eigene OEMs, eigene Marken pusht und dass das funktioniert und dass das momentan noch aufgeht. Bei all der Konsolidierung, die da auch noch stattfinden wird, das sehen wir halt momentan und das dürfte ganz sicherlich sowohl auf dem chinesischen Markt als auch auf unseren europäischen Märkten, dürfte das dann europäischen Herstellern so gar nicht gefallen.
Aber genau hier ist natürlich auch die entscheidende Frage, wird es auch, also es, genau, wie du sagst, das wird den Herstellern auch hierzulande nicht gefallen, aber die Frage ist halt, wie gut können die chinesischen OEMs jetzt auch hierzulande sich im Markt auch noch weiter etablieren. Ich habe es gesagt, Strafzollthematik, klammern jetzt mal aus, das ist noch ungewiss, wie sich das weiterentwickelt. Aber es geht natürlich auch darum, hierzulande ein Vertriebsnetz aufzubauen, ein After-Sales-Geschäft aufzubauen, auch einen Kontakt herzustellen mit den Kunden, eine Customer-Journey aufzubauen, sich die Marken auch präsent zu machen. Wir haben es jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft gesehen, dass BYD einer der Hauptsponsoren dieser Europameisterschaft war, was natürlich sicherlich auch einigen deutschen Herstellern nicht gefallen haben dürfte. Also da ist natürlich auch die Frage, wie gut hat das jetzt funktioniert? Wie stark kann so ein Effekt sein, wenn so eine Marke bei so einem wichtigen Sportevent dabei ist? Das wird sich natürlich dann noch zeigen. Aber man kann definitiv jetzt in diesem Jahr und natürlich dann in den nächsten Jahren gespannt sein, wie sich die Kräfteverhältnisse da verschieben. Und momentan sieht es eben so aus, dass das Pendel sehr stark in Richtung Fernost ausschlägt. Ja, Pascal, aber wir wollen jetzt noch ein weiteres Thema mit reinnehmen, was uns auch bewegt hat in den letzten Wochen oder auch gerade ganz aktuell bewegt hat. Was hast du noch vorbereitet?
Ja, das ist jetzt auch nochmal ein Rückblick auf eine Folge, die wir eigentlich erst kurz vor der Sommerpause aufgenommen haben, wo jetzt aber gerade was Spannendes passiert ist und gleichzeitig, und da komme ich auch gleich noch zu, es ist ein bisschen auch ein Foreshadowing auf unsere kommenden Podcast-Folgen, aber dazu gleich mehr. Wir haben ja kurz vor der Sommerpause über KI als Jobmotor gesprochen, vom Schreckgespenst zum Jobmotor, ne? Weil wir darüber gesprochen haben, dass durch KI, der mal gerne natürlich irgendwie den Ersatz des Menschen irgendwie kolportiert und nachsagt, dass natürlich KI auch gemanagt werden muss, dass KI gehandelt werden muss, organisiert werden muss und dass dadurch im Unternehmen, und wir hatten ja auch verschiedenste Jobs so ein bisschen porträtiert und nochmal dargestellt, dass dadurch natürlich ganz klar auch neue Jobs entstehen. Jetzt der Punkt, den ich heute habe, ein Update dazu, ist quasi jetzt wieder das exakte Gegenteil. Nämlich wirklich quasi der irgendwo, zumindest im weitesten Sinne, Ersatz des Menschen. Heute was nicht Menschliches, nämlich im BMW-Werk in Spartanburg freuen sich die menschlichen Kollegen jetzt über einen metallischen Mitarbeiter, nämlich über den Figure O2, ein humanoider Roboter, der, ja, wer von allen Hörern jetzt die Bilder nicht gesehen hat, eigentlich wirklich aussieht, wie man sich einen menschenähnlichen Roboter aussieht, also so ein wirklich zweibeiniges, zweiarmiges, menschenähnliches, metallisches Konstrukt, the future is now, könnte man sagen, der dort im Werk, und das wurde jetzt gerade getestet und ist aber auch eine sehr erfolgreiche Testphase jetzt abgeschlossen worden, Menschen dort bei schwierigen, unsicheren, repetitiven Prozessen unterstützt. Man möchte damit ganz klar natürlich sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter dort erhöhen, als auch das Verletzungs- und Unfallrisiko minimieren, indem man solche Arbeiten eben von solchen Robotern erledigen lässt. Und wer sich vielleicht schon mal ein bisschen aufmerksamer in dem Bereich auch unterwegs war, Tesla hatte 2021 was ganz Ähnliches kommuniziert, hatte da auch den humanoiden Roboter Optimus vorgestellt in einem Video auf seinem KI-Day in Kalifornien. Aber Experten sind jetzt durchaus der Meinung, dass BMW da inzwischen schon einen Schritt weiter ist als Tesla. Tesla ist da wohl schon noch ganz stark in der früheren Entwicklungsphase. Und bei BMW, da sieht der Einsatz schon wirklich ganz gut aus. Da natürlich wirklich, wie gesagt, solche unsicheren, repetitiven Prozesse zu übernehmen. Ich hatte dann ein Video gesehen, da hatte dann der Roboter dann wirklich auch vom Materialträger dann Karosserieteile dann am Ende irgendwo an die richtige Stelle gebracht. Und das schwere Teile, die so ein Roboter natürlich dann ohne Probleme tragen kann. Also das ist schon spannend, wie ich es gerade gesagt habe. Das sieht schon alles sehr aus nach The Future is Now. Das sieht sehr nach iRobot und aus. Müssen wir mal Will Smith fragen, was er davon hält. Aber das ist sicherlich eine spannende Entwicklung, wie natürlich jetzt sozusagen dass die künstliche Intelligenz oder in dem Fall vielleicht mal noch ein bisschen abstrakter gesagt, wie die Robotik und das Nichtmenschliche dann eben doch nochmal starken Einzug hält in die Fabrik, in die Unternehmen, da sehr, sehr spannende Entwicklung. An der Stelle soll es aber jetzt bei diesem kleinen Teaser mal bleiben, weil, Yannick, wir, und das können wir jetzt schon verraten, in der kommenden Woche, nämlich unserer Folge, nämlich der gesamten Folge, dem Thema Robotik und Automatisierung in der Produktion widmen. Das heißt, da werden wir uns natürlich auch einmal dieses Beispiel, den Figure 2, nochmal genauer anschauen, welche Aufgaben da übernommen werden, wie weit der ist, werden uns nochmal so ein bisschen mit den Trends im Bereich Cobots, also der Zusammenarbeit wirklich zwischen Mensch und Robotern, nochmal ein bisschen auseinandersetzen und grundsätzlich mit den Trends im Bereich der Automatisierung. Ganz, ganz spannendes Feld. Natürlich auch, weil es immer so ein bisschen in einer ja, in so einer Diskussion, so einem Diskurs drinsteckt, der natürlich auch ganz schnell zwischen Menschenleerer Fabrik und zwischen Arbeitsplätzen und so weiter natürlich auch immer ganz schnell diskutiert wird, wenn da so Roboter dann natürlich einziehen in die Fabrik. Wobei man ja längst sagen muss, Gewerke wie der Rohbau sind natürlich schon zu über 90% irgendwie automatisiert. Da ist die menschenleere Fabrik, ist da ja schon im Prinzip Realität. Also da werden wir aber nächste Woche mal drauf schauen. Mhm.
Ja, für mich als Star Trek-Fan natürlich spannend, was inwiefern jetzt Androiden und Roboter, humanoide Roboter jetzt schon in unserer Gesellschaft mehrheitsfähig werden. Also
ja, ich glaube, Data ist noch einen Schritt weiter. Ja, aber
ich bin gespannt, ja, wie die Fähigkeiten sich in den nächsten Jahren noch ausdehnen werden. Das wird spannend zu sehen zu sein. Mir war gar nicht bewusst, dass BMW bei diesem Thema schon so weit ist. Ich kannte tatsächlich nur den Tesla Optimus. Und das wird natürlich Elon Musk auch ein bisschen wurmen.
Da bist du wieder bei dem typischen Thema, Tesla haut erstmal Ankündigung raus und dann gucken wir mal, was da passiert. Das gleiche haben wir zum Thema Robotaxi und so weiter auch diskutiert beim autonomen Fahren bei Tesla. Ist ein bisschen lange auch noch nichts draus geworden. Und ja, die traditionellen, ich wollte gerade sagen, die seriösen Hersteller, die machen vielleicht erstmal...
Wenn man sich das Gebaren von Elon Musk anschaut, ja, dann muss man zu diesem Urteil kommen. Ja.
Die machen erstmal und zeigen dann das Ergebnis, ja. Nee, spannend. Also das guck mal, ich habe jetzt Lust, mich darüber zu unterhalten, aber das machen wir jetzt nicht, weil das machen wir nächste Woche. Und genau. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust haben, natürlich auch ein bisschen reinzuhören, wenn wir uns über Robotik und Androiden und den Weg zu Star Trek, Star Wars und Co. Ein bisschen diskutieren, dann schalten Sie doch gerne nächste Woche wieder ein. Janik, ich habe mich gefreut vor allem, dass unsere Sommerpause ein Ende gefunden hat, wir beide wieder miteinander quatschen können. Und ich fand es auch schön, dass wir heute nochmal mehrere Themen haben Revue passieren lassen. Und nächste Woche stürzen wir uns auf Roboter. Ich danke dir, Janik.
Freue mich auf nächste Woche. Bis dann.
Ciao.
Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.